Jetzt kommt die Werbung.
Die heutige Folge, die wird euch präsentiert von der Hamburger Sparkasse. Und gemeinsam mit der Hamburger Sparkasse machen wir in diesem Jahr mal wieder zum Marathon gemeinsame Sache. Und ich möchte euch gerne den ein oder anderen Termin ans Herz legen. Da sei zum Beispiel der 26. März erwähnt, denn da gibt es die zweite Luft live in Hamburg in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt. Da erwarte ich niemand Geringeren als den HSV-Präsidenten Marcel Janssen zum Gespräch. Und ihr könnt mit dabei sein. Wie das geht, das erfahrt ihr am besten auf zweiteluft.com oder ihr klickt auf den Link hier in den Shownotes der heutigen Folge. Vielen Dank an die Haspa, ja, für das Sponsoring der heutigen Folge. Und jetzt gehen wir direkt rein.
Das war die Werbung. Jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge des Zweite Luft Podcast. Heute freue ich mich über den Besuch von Matthias Steiner. Matthias war einst der stärkste Mann der Welt, hat eine beeindruckende Transformation durchlebt als Sportler mit Diabetes. Da machte er einfach aus der Not eine Tugend und gründete Steiners, eine innovative Marke für kohlenhydratarme Lebensmittel. Der Weg dahin, der war, ja, kann man schon sagen, steinig, die Herausforderung groß, doch mit Leidenschaft und Know-how entwickelte Matthias revolutionäre Alternativen zu Brot, zu Nudeln und auch für den Kuchen. Heute macht Matthias gemeinsam mit seiner Frau Inge gesunde Ernährung für wirklich jeden zugänglich. Am Ende des Podcasts reden wir natürlich auch noch über seine sportliche Karriere, zumindest in Auszügen. Deswegen freut euch jetzt auf eine neue Folge des Zweite Luft Podcasts. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge und heute freue ich mich über hohen Besuch aus Österreich. Und zwar ist der Unternehmer und ehemaliger Olympiasieger im, ja, kann man sagen, Gewichtheben, Matthias Steiner, mein Gast. Deswegen erstmal hallo nach Österreich. Hallo Matthias Steiner.
Halli, hallo.
Grüß dich. Lieber Matthias, gleich mal zu Beginn die Frage, was ist denn eigentlich, ja, nennen wir es mal verrückter, 200 Kilo über den Kopf zu reißen oder ein Unternehmen, eine Marke aufzubauen?
Ich denke, verrückter ist mit Sicherheit Gewichtheben an sich. Mhm. Ja, es ist zwar, sieht relativ einfach aus, ist trotzdem eine verrückte Sportart und ich glaube, jeder, der eine Hantel in der Hand hatte und versucht hat, mal über den Kopf was zu bewegen, weiß, was das bedeutet. Vor allem, wenn man das jeden Tag betreibt und Tonnen hebt, jede Woche, Woche für Woche, dann ist man sicher nicht ganz dicht. Unternehmen zu gründen, ich glaube, es ist mittlerweile auch eine ganz gute Mode geworden, Unternehmen zu gründen. Da gibt es ja viele, das ist das eine. Das zweite ist, ein Unternehmen dann erfolgreich aufzubauen, weil ich finde immer, das Wort erfolgreich gründen ist schwierig. Gründen kann jeder. Mhm. Ja. Die nächsten Schritte sind dann die schwierigen und die übernächsten Schritte sind dann die, oder das Spannendste überhaupt oder das Verrückteste im Gründen ist, wenn man mit etwas gründet, wo jetzt nicht vielleicht erstmal am Anfang der breite Markt da ist, wo man sich erstmal die Kunden erschließen muss und erklären muss, wir haben was ihr unbedingt braucht, aber es auch gar nicht wisst, dass ihr es braucht. Mhm. Das ist jetzt die große Kunst und da sind wir und da haben wir schon ein paar Stufen erklommen und da macht dann Gründen Spaß, dann ist es ähnlich verrückt wie Gewichtheben.
Okay, ja, sehr gut. Lass uns doch dann gerne mal mit deiner oder eurer Marke, die du ja gemeinsam mit deiner Frau Inge gegründet hast, Steiners, beginnen. Gab es denn da für dich so einen Aha-Moment oder für euch, diese Marke zu gründen und aufzubauen?
Naja, es war ein fließender Aha-Moment, sagen wir mal so. Die Idee war sehr früh zu gründen und dann kam sehr lange eine Ernüchterung vor der Gründung noch. Dass es doch nicht so einfach war. Mhm. Der Prozess war insofern schleichend, als dass ich in meinem Abnehmprozess, also als ich von meinem Superschwergewicht, 150 Kilogramm Körpergewicht, wieder zurück wollte auf 105, geht das Sportler relativ einfach. Ein bisschen Diät halten, viel Salat essen, Fleisch und wenig Kohlenhydrate, dann läuft das. Mhm. Das ist aber nicht nachhaltig und auch nicht für die Zukunft nachhaltig. Ich wollte ja dauerhaft genießen können. Und so sind die Produkte entstanden, zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund, der eigentlich Bäckermeister ist, und aber eher ein Wissenschaftler, mit meinem Helmut, der ist bis heute mein Produktentwickler und mein engster Mitarbeiter, da haben wir gesponnen und haben einfach mal ein Brot probiert, ohne Kohlenhydrat. Und der Hammer ist natürlich der, jetzt kann man sagen, ja gut, Low-Carb-Brot oder Lower-Carb-Produkte kann man ja mal draufschreiben, geht schon ein bisschen weniger, dann ist es kohlenhydratarm oder wie auch immer. Nein, ich bin Schweinsdiabetiker seit 25 Jahren, das heißt, alles, was mein Körper an Kohlenhydraten bekommt, sieht er sofort. Ich muss ja messen permanent, ich muss Insulin zugeben oder auch nicht, je nachdem, was ich esse. Und mit meinen Produkten ist es wirklich so, egal welches Produkt aus der Palette, Ich brauche kein Insulin dafür. Das heißt, da war ich schon einmal eigentlich schon am Anfang am Ziel, da wo ich sein wollte. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, zu 2015 oder 2016, ach, jetzt suche ich mir einen Bäcker und dann bringe ich das in den Markt und jeder will das kaufen, weil das ist die Innovation, das kann jeder brauchen, das gibt es so nicht am Markt. Das hat dann nochmal 3-4 Jahre gedauert, bis ich überhaupt einen Produzenten hatte, der gesagt hat, okay, sowas mache ich, weil natürlich jeder, ja, das ist Nische, wer braucht sowas, das ist kein Markt, alles war ja erstmal vegan in den 10er-Jahren. Und da war es nämlich schwierig. Das heißt, die Ernüchterung war noch vor dem Gründen. Und eigentlich so ziemlich beim letzten Hoffnungsschimmer, als wir die letzten Produzenten so durch hatten und dann klar war, jetzt haben wir jemanden, dann ging es wieder aufwärts und habe ich mich aufs Gründen gefreut. Und dabei haben wir richtig gegründet, das war 2020.
Gibt es denn mittlerweile da auch Wettbewerber zu euch? Weil so, vielleicht kurz erwähnt, ihr habt ja eine durchaus breite Palette. Also ich kenne aus unserem privaten Haushalt eure Nudeln, eure Pasta, die verschiedenen Sorten. Ich kenne sogar den Kuchen, das Brot, die Brötchen, also alles schon auf jeden Fall alles mindestens einmal gegessen. Gibt es da denn irgendwie auch Wettbewerb, auf den ihr guckt? Und was ist dann für Kunden vielleicht auch so ein bisschen das Unterscheidungsmerkmal, warum man dann doch eher zu einem Produkt von Steiners greift, als dann doch zur Konkurrenz zu gehen?
Also im Grunde einen direkten Wettbewerb gibt es kaum. Wobei man das jetzt klar trennen muss. Low Carb ist kein geschützter Begriff. Das heißt also, da gibt es keine Obergrenze, deswegen wird Lower Carb verwendet, also eine gewisse Prozentsatz weniger Kohlenhydrate. Da gibt es relativ viele Produkte, die haben aber eine geringe Funktionalität, denn wenn ich bei 70 Gramm Kohlenhydraten bei Nudeln zum Beispiel dann nur 50 habe, sind es immer noch 50 Gramm und hat wenig mit Low Carb zu tun, bis gar nicht. Ja? Und unsere Nudeln haben ja weniger als 2 Gramm Kohlenhydrate. Und da merkt man den deutlichen Unterschied. Das heißt, wenn ich Steiners Pasta esse, dann brauche ich kein Insulin, je nach Soße, die ich dazu mache. Das heißt, mein Blutzuckerspiegel bleibt stabil. Ja. Ich habe viele Ballaststoffe drin, ich bin gesättigt. Dasselbe gilt für den Kuchen, es gilt eigentlich für alle Produkte. Wir sind überall deutlich unter 5 Gramm Kohlenhydraten. Und das macht uns schon einzigartig. Zumal wir auch keine Zuckeraustauschstoffe verwenden, die dann trotzdem den Blutzucker ansteigen lassen. Beispiel Maltit, das ist ein gern genommener Zuckeraustauschstoff in der Branche. Gerade bei Riegel zum Beispiel, der lässt leider Gottes den Blutzucker trotzdem sehr, sehr deutlich ansteigen und hat nicht den Effekt. Und deswegen sind wir schon so ziemlich, ziemlich einzigartig. Vor allem gerade beim Bereich Brot merken wir das sehr stark. Das ist unser absoluter Bestseller, Brotbrötchen. Weil das ein fertig gebackenes Produkt ist, das kannst du aus der Verpackung nehmen und essen. Das ist verzehrfertig und hat eben so gut wie keine Kohlenhydrate. Und das ist schon da sind wir schon ziemlich die Einzigen und richtig, richtig, richtig top. Also ja, jein. Und ich bin aber trotzdem froh, dass es einen gewissen Markt mittlerweile gibt, der auch einen erweiterten Markt gibt, auch mit etwas Kohlenhydraten drin, weil wir brauchen auch die Berechtigung, die Produkte vertreiben zu können. Wir dürfen nicht die Einzigen sein mit ein paar Produkten, sondern es muss ja eine Konkurrenz oder einen Mitbewerber geben, ähnlich wie vegan. Dass auch dann noch in den Regalen Platz ist dafür und Verständnis ist, ja, das sind Produkte, die sind gut, die sind wichtig für uns Konsumenten. Also von daher alles gut.
Jetzt hast du anfangs schon erzählt, wie du so ein bisschen auf das Brot gekommen bist. Da hast du mit deinem Kollegen hast du das erste Brot gebacken, ein Low-Carb-Brot. Aber gab es denn irgendwie ein Produkt, was euch echt Kopfschmerzen bereitet hat, so in der Produktion oder in der Entwicklung erstmal? Gab es da irgendwie, war die Pasta besonders schwer, war der Kuchen besonders schwer oder sagst du, nee, das ist dann irgendwie alles ähnlich?
Kuchen gehört ja zu den leichteren Dingen. Das tatsächlich Schwierigste war und ist nach wie vor das Brot. Pasta ging auch einigermaßen. Das Entscheidende ist, die Zusammensetzung muss wirklich optimal passen, damit auch wirklich deine Struktur bleibt, damit eine Nudel nicht zerfällt im Wasser, damit sie schmeckt, neutral schmeckt, aber damit sie auch eine Wirkung hat. Also es war schon jedes einzelne Produkt ein ziemlich großer Aufwand für sich, das zu entwickeln. Ich muss sagen, ich habe mit meinem Helmut da als Produktentwickler wirklich eine Koryphäe. Das ist großartig, der hat einfach ein Verständnis dafür.
Super.
Ist aber nach wie vor in der Produktion auch bei Brot und Brötchen, auch bei herkömmlichem Brot ist es so, es ist wetterabhängig. Es ist die Luft feuchter, muss man anders arbeiten mit dem Teig. Stimmt. Ist es trockener, wieder anders. Die Temperaturen spielen eine Rolle. Und das ist bei unserem Teig umso mehr. Man muss verdammt aufpassen, wie man den produziert. Das macht es nicht so einfach. Also es ist auch nicht so einfach zu sagen dann, okay, ich mache das mal einfach nach, weil da gehört schon viel Know-how dazu. Wir müssen ja auch so arbeiten, dass wir sehr kosteneffizient arbeiten. Also die Produkte an sich sind ja wirklich erschwinglich. Das finde ich großartig. Aber auch nur, weil wir wirklich viel optimiert haben und auch mittlerweile Mengen haben, dass wir es erschwinglich machen können. Denn die Rohstoffe sind teurer, die wir haben, und die Herstellung ist aufwendiger.
Gibt es denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte das Produkt gerne mal testen oder irgendwie kennenlernen, was sind denn da so die einfachsten Wege, dran zu kommen? Kann ich das einfach normal im Supermarkt kaufen oder gibt es da noch irgendwie andere, vielleicht schnellere Alternativen?
Also die schnellste Alternative ist natürlich online, wobei es dauert auch ein paar Tage, bis geliefert ist.
Das stimmt.
Wir sind mit online deswegen gestartet, weil wir zum einen in die Corona-Zeit reingerutscht sind.
Ja, klar.
Das war ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir eben viel online machen. Haben auch den Vorteil gehabt, du lernst den Kunden sehr gut, sehr schnell kennen. Wir haben wahnsinnig viel Kundenfeedback bekommen, konnten optimieren und uns auf die Kunden auch ein bisschen abstimmen, auch was den Geschmack angeht und so weiter, auf die Vorlieben. Das war großartig, auch auf das Bestellverhalten, auf das Geschmacksverhalten. Das ist sehr, sehr gut, dass die Kunden reagiert haben, was ist uns lieber, was brauchen wir nicht. Und so sind wir jetzt an den Einzelhandel herangetreten. Das Thema hatten wir seit Anfang letzten Jahres bearbeitet, haben schon kleine Reaktionen gehabt am Anfang. Und jetzt, da bin ich ziemlich stolz, sind wir so weit, dass wir tatsächlich bei den ersten Märkten gelistet sind. Das beginnt bei Globus, geht über Kaufland, also teilgelistet mit einem kleinen Sortiment. Edeka Südwest kam jetzt dazu. Kaufland hat auch jetzt Aktionen gemacht. Also es gibt es Märkte, das findet man bei uns auf der Homepage, wo wir überall im Markt sind. DM hatte schon einige Aktionen, ja. Würde gerne unser komplettes Sortiment nehmen, aber wir kennen DM-Märkte, die haben relativ wenig Platz, beziehungsweise viele tolle Produkte.
Ja.
Und da muss man sich nach und nach dann auch reinarbeiten. Aber das ist ein guter Partner. Also wir sind jetzt auch schon im stationären Handel zu finden, aber erst nach und nach. Und ja, da spricht wieder die Gründerseele, wir müssen auch aufpassen, dass wir es nicht zu schnell machen. Das sind ja auch dann immer Wege und Prozesse, die sehr aufwendig sind. Da kann man sich schnell mal finanziell übernehmen und deswegen nach und nach. Aber ich möchte den Kunden mehrere Kanäle anbieten. Der eine geht lieber einkaufen, der andere bestellt lieber online.
Ja, klar, natürlich. Also ich habe auch schon tatsächlich beides durchlaufen. Also auch der Globus-Weg, der funktioniert auch ganz hervorragend an der Stelle. Gibt's denn noch neue, ich sag mal, Produktbereiche, in die ihr so vordringen wollt? Seid ihr da noch irgendwie laufend in der Weiterentwicklung oder ist erstmal so der Fokus auf die aktuelle Palette oder auf das aktuelle Produktportfolio gelegt, so vielleicht?
Wir haben einiges in der Pipeline und zwar ist ja unsere Prämisse, alle Produkte, die der Konsument aus dem herkömmlichen Alltag kennt, eben vom Brot, Brötchen, Nudel, Kuchen, was auch immer, über Zimtdecken, alles, was so nicht so einfach ersetzt wird oder werden kann, versuchen wir zu imitieren mit gleichem Geschmack und besserer Funktionalität. Und da haben wir noch einiges in der Pipeline. Es scheitert, aber es verzögert sich manchmal durch Hersteller, beziehungsweise Hersteller zu finden, die das können, auch die dann auch die Kapazitäten frei haben. Es geht ja nicht nur darum, einen Hersteller zu finden, sondern hat er Kapazitäten frei. Kann er das? Spielen viele Faktoren eine Rolle. Das heißt, wir haben einiges. Ob ich es jetzt verraten kann, weiß ich nicht. Wir sind jetzt in Kürze bei QVC, kriegen unsere ersten Sendungen. Auch das finde ich für uns ein wichtiger Punkt, weil wir das Produkt oder die Produkte sehr gut erklären können. Da haben wir drei exklusive Produkte, die wir dann erstmal nur da verkaufen und später dann im weiteren Sinne dann im weiteren Wege dann bei uns verkaufen, aber Anfang erstmal exklusiv. Das heißt, da kommt was Neues.
Ja.
Und testen aber auch schon einige neue Sachen. Sie stehen schon kurz vor den Burger Buns. Das Wort Zimtschnitt, glaube ich, angesprochen, aber das ist noch nicht spruchreif. Ja, da muss die Produktion so einwandfrei laufen, dass wir sagen, okay, das ist kein großer Aufwand zusätzlich. Okay. Das nehmen wir jetzt mit. Ja, weil die Zimtschnecke an sich ist jetzt nicht der Hauptmarkt wie Brot. Brot isst man täglich, ne?
Wie testet ihr denn vielleicht auch neue Produkte? Also gibt es dann da tatsächlich, dass du und deine Frau sagt, irgendwie, keine Ahnung, ihr habt einen neuen Bereich und irgendwie, bis ein Produkt wirklich so marktreif ist, muss das erstmal den harten Steiner-Test durchlaufen oder wie muss man sich das vorstellen bei euch?
Also das Erste ist, wir reagieren mal auf Kunden, was wünschen sie sich? Das kommt ja immer wieder, die Frage dann bei Pasta zum Beispiel nach Lasagneplatten oder Spaghetti und so weiter. Wenn das sich verdichtet, dann gehen wir diese Sache an oder haben schon eine Pipeline. Dann geht es an die ersten Prototypen. Da ist schon mal das Allerwichtigste die Funktionalität. Das heißt, es muss erstmal meinen Körper durchlaufen. Wenn ich das gegessen habe als Typ 1 Diabetiker und mein Blutzuckerspiegel bleibt stabil oder ziemlich stabil, das heißt ein minimaler Ausschlag, dann sage ich, ja, okay, ist freigegeben für weitere Prozesse. Und der nächste Schritt ist schon der Geschmack. Ja, funktioniert, aber da ist noch etwas bitter oder säuerlich, was können wir noch ändern? Oder es ist ja auch mal ein Inhaltsstoff zu teuer. Ja, wir haben was entwickelt, schmeckt super, funktioniert super und dann stellen wir fest, um Gottes Willen, den können wir so nicht verkaufen, weil das zahlt uns kein Mensch. Spielt auch eine Rolle. Und da müssen wir uns überlegen, was gibt es für Alternativen? auch wo kommen die Rohstoffe her? Ja, also wir versuchen ja wirklich, alles möglichst aus dem Umkreis, aus Österreich, Deutschland, maximal nach Frankreich zu holen. Gut, manche Produkte oder manche Rohstoffe gibt es eben nicht unbedingt hier, aber die meisten haben wir von hier. Da spielt alles eine Rolle, so ist der Prozess. Ja, aber okay. Das Erste ist wirklich, funktioniert es an mir, an meinem Körper? Wenn ja, schmeckt es auch und dann an den Rest.
Was antwortest du denn den Menschen, die euch vielleicht eher mit, also die eure Brötchen zum Beispiel mit herkömmlichen Brötchen vergleichen, die dann sagen, boah, das ist aber verhältnismäßig teuer. Also gibt es da wahrscheinlich, habt ihr auch Antworten drauf?
Ja, da gibt es eine sehr einfache Antwort. Du musst jetzt diese Viererpackung, die wir haben und die im Markt jetzt 2,99 kostet, runterbrechen. Und dann kostet ein Brötchen keine 80 Cent, 75 Cent. Ja. Und dann gehe ich zum Bäcker und kaufe mir ein Bio-Brötchen, hochwertiges, keine Ahnung, Dinkel oder was auch immer. Und dann bin ich schnell mal bei über einem Euro.
Das ist richtig,
ja. Kann dir auch mal passieren. Dann hast du schon mal den ersten Vergleich. Natürlich sind wir da jetzt nicht Bio, weil wir nicht alle Rohstoffe Bio bekommen. Das ist leider Gottes zum einen. Aber von der Funktionalität, von dem, was das Produkt kann, ist es vergleichbar. Und deswegen ist das in meinen Augen auch nicht teuer. Vor allem, es kommt die Zusatzerklärung, jeder, der von uns mal ein Brötchen gegessen hat, Käse draufgelegt hat oder auch eine Butter draufgeschmiert hat, der merkt, hoppala, da kann ich keine 4 Brötchen essen. Meistens auch nicht 2, vielleicht kriegt er dann noch 2 runter, weil oft sind die Leute schon bei 1,5 Brötchen satt und dann wird es wieder günstiger. Ich bin auch sehr, sehr lange satt. Also ich habe nicht nach einer Stunde wieder Hunger, sondern es ist wirklich bis zur nächsten Mahlzeit, bis du mit unseren Produkten satt. Merken wir zum Beispiel extrem bei unserem Pfannkuchen. Der Pfannkuchen, der sieht auch aus wie ein herkömmlicher Pfannkuchen. Die kann ich klein machen, Pancakes groß machen, fülle die mit Champignons, Zucchini, was auch immer, ja. Bisschen Käse drüber, esse das. Und selbst ich, der dann wirklich ein großer Esser ist, bei einem, vielleicht kriege ich noch einen zweiten, einen halben runter.
Okay.
Ja, aber nach einem, da bin ich satt und ich bin wirklich bis zur nächsten Mahlzeit satt. Und dann relativiert sich der Preis sehr, sehr schnell. Das merkst du als Kunde aber erst hinten raus, wenn du es probiert hast.
Ich will ja jetzt gar nicht so sehr in das Phantom abschweifen, aber kann ich aus eigener Erfahrung
das
ist berichten.
Gut, aber das sind ja auch Fragen, die gehören dazu. Weil ich habe jetzt keine Idee gehabt, und wie könnte ich jetzt eine Firma gründen, weil da hätte ich, glaube ich, andere Produkte mit einer größeren Marge oder was auch immer mir suchen können, sagen, oder keine Ahnung, nicht mit einer Rohstoffbesorgungs- oder Beschaffungsproblematik oder was auch immer. Also Lebensmittel ist nicht so einfach zu produzieren und auch zu vertreiben. Und da habe ich mir nicht die einfachste Branche rausgesucht. Also von daher, da ist ja schon etwas dran und etwas Wichtiges dahinter, dass der Kunde auch sehr schnell versteht. Ich meine, die Kunden, die uns ja wirklich auch suchen, die wissen ja schon, warum sie uns suchen. Natürlich, derjenige, der jetzt beispielsweise bei einem Kaufland und Display vorbeiläuft und sagt, oh cool, interessant, der fragt natürlich erstmal, warum kostet es jetzt mehr als beispielsweise ein herkömmlicher Toast? Und da muss er die Verpackung mal anschauen und lesen und dann hoffentlich verstehen.
Ja, das scheint ja ganz gut zu funktionieren, kann man, glaube ich, sagen. Was sind denn so die, wenn du so mal die nächsten 5 Jahre guckst, in welche Richtung soll es denn so gehen? Wie groß wollt ihr werden? Was sind so eure, also sagst du ja schon Step by Step und nicht zu schnell wachsen, ist eure Prämisse. Aber gibt es irgendwie so Ziele, die ihr euch gesteckt habt, was so erreicht werden soll in den nächsten, ja, bleiben wir mal bei den 5 Jahren vielleicht.
Ja, es gibt natürlich, wenn man jetzt ein vernünftiges Unternehmen aufgebaut hat, ich glaube, wir haben langsam diese Start-up-Atmosphäre verlassen, und Unternehmen mit Mitarbeitern, mit einer ja schon ordentlichen Logistik dahinter, mit verschiedenen Produzenten, da ist es natürlich auch wichtig, dann einen Finanzplan, einen Businessplan zu haben und einen Case zu haben, wo will ich denn hin? Das ist natürlich nicht immer in Stein gemeißelt, aber Fakt ist natürlich, den Umsatz muss ich natürlich vergrößern, erweitern, wenn ich in weitere Märkte möchte. Das hat auch zur Folge, dass ich natürlich Produkte günstiger anbieten kann. Ich kann Dinge günstiger einkaufen. Also ich will nicht explodieren. Das heißt, ich möchte jetzt auch nicht sofort in jedem Markt national gelistet sein. Das ist nicht das, das würde ich wahrscheinlich nicht überleben, wenn das nächstes Jahr mein Ziel wäre. Aber schon, um die Frage zu beantworten, in 5 Jahren wäre es schön, in dem einen oder anderen Markt, nämlich in der größeren Märkte, sei es jetzt Rewe, sei es Edeka oder wo auch immer, national gelistet zu sein mit einem Grundsortiment, das ist schon ein Ziel. Das ist kein Traum, das ist ein Ziel, weil ich einfach möchte, ich selbst auch, ich fahre irgendwo hin über Nacht, ich möchte zum Rewe reingehen können oder wo auch immer und sagen, ich kriege meine eigenen Produkte und kann die dann beispielsweise im Hotel essen. Ja,
ja.
Das ist das erklärte Ziel. Und drumherum, über die Zahlen braucht man da gar nicht sprechen, weil die sind sowieso immer sehr, 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 sehr schwankend.
Du bist hier nicht bei der Höhle der Löwen, das ist auch was.
Nein.
Matthias, was ich mich gefragt habe, vielleicht gibt es das auch gar nicht, aber wenn du so ein Cheat Day, gibt es bei dir einen Cheat Day bei Matthias Steiner und wie sieht ein Cheat Day bei Matthias Steiner aus? Gibt es dann den zweiten Pfannkuchen einfach dazu oder wie? muss man sich das dann bei dir vorstellen?
Nein, es gibt bei mir kein Cheat. Ich halte Cheat Days nicht für sonderlich sinnvoll, weil das heißt ja immer, ich muss mich dann 6 Tage lang geißeln. Und der 7. Tag ist dann dazu da, um richtig draufzuhauen. Und ich verfalle dann immer wieder in einen Prozess, wo ich sage, oh, eigentlich so 3 Schnitzel hintereinander zu essen ist schon geil und eine Cola dazu oder was auch immer. Ja. Da komme ich nie wirklich weg davon. Das heißt jetzt nicht, dass ich nie einen Schnitzel esse oder auch nie eine Pizza esse. Ich achte nur auf die Qualität. Also Pizza esse ich dann wirklich nur da, wo ich weiß, die ist genauso, wie ich sie möchte, nicht irgendwo eine Tankstellenpizza, die aufgewärmt ist. Das sind für mich sinnlose Kalorien. Ich trinke auch keine Softgetränke. Das sind auch leere Kalorien, da esse ich lieber. Und allein dadurch, dass ich ja vieles über meine eigene Produktpalette abdecke, nehme ich beispielsweise den Kuchen, den Marmorkuchen nach dem Essen. Ja, wenn ich den Marmorkuchen jetzt einfach so essen würde, ohne etwas dazu, bleibt mein Blutzucker stabil. Das ist für mich also keine Sünde. Ich habe natürlich Kalorien, aber ich habe auch viele Ballaststoffe, ich habe gutes Eiweiß und keine Kohlenhydrate drin. Somit ist das ja auch eigentlich eine Sünde, aber eigentlich keine. Ja? Und deswegen braucht es auch keinen Cheat Day zu geben. Und die Cheat Days, oder das, was du vielleicht als Cheat Day verstehst, das passiert insofern von alleine, als dass du mal bei einer Geburtstagsparty eingeladen bist, bei einer schönen Veranstaltung am Abend bist und ein Buffet ist, wo du sagst, wo fange ich an, wo höre ich auf? Da geht der Matthias Steiner nicht davor und sagt, nee, das lasse ich jetzt mal, da reiße ich mich jetzt zusammen, sondern dann passiert's. Aber auch ehrlich gesagt, du nimmst an so einem Abend nicht zu.
Nein, klar.
Das Problem ist. Da freut man sich drauf, das ist schön, das ist gut. Alkohol trinke ich von Natur aus wenig. Wenn, dann muss es gerade mal passen. Ansonsten, somit geht's bei mir eigentlich ganz gut. Ja, und trotzdem nicht zu unterschätzen, ich habe schon eine tägliche Kalorienzufuhr von 3.500 Kalorien. Also ich hungere nicht. Bei mir läuft das, ich bewege mich genug. Es wird zwar immer weniger, weil ich natürlich immer mehr sitze hier, aber gerade wenn ich so viel sitze, versuche ich es mit kurzen, knackigen Einheiten immer wieder auch mit Bewegung abzufangen.
Okay, vielleicht ist das ja genau der richtige Moment, dass wir kurz deine sportliche Karriere auch noch streifen dürfen. Sag mal, Matthias, was ich mich so gefragt habe, ich habe einige von deinen Interviews so im Vorfeld gesehen und gehört. Und gibt es einen Mythos über das Gewichtheben, der so richtig nervt?
Ja, gibt's durchaus. Eigentlich das Schlimmste ist immer diese große Verwunderung, wie du hast keinen Bandscheibenvorfall, der Rücken tut nicht weh, deine Knie sind noch in Ordnung. Und wenn ich dann aushole und den ersten Satz sage, Gewichtheben ist ein gesunder Sport, dann ist großes Gelächter. Aber dann, auch wie bei meinen Produkten, mit der Erklärung kommt plötzlich die Bewunderung. Ja, dass man auch wie die Logik, stimmt. Ja, wir haben ja keine Fremdeinwirkung. Wir haben also keine gegnerische Fremdeinwirkung. Wir haben genormtes Material da liegen. Wir können nur 200 Kilo heben, wenn wir dafür jahrelang trainiert haben. Du kannst es nicht einfach aus der Kalten heben, ja, sondern musst wirklich viel machen dafür. Und es ist eine sehr kontrollierte Sportart. Du musst immer richtig heben. Der Rücken ist bei uns ja immer gerade und angespannt. Wir können nicht irgendwie schief und krumm heben. Und somit ist die Gefahr bei einem Bierkasten, wenn ich mich nicht schlecht hebe, mir da den Rücken zu schädigen, deutlich größer als an der Langhantel. Und ich glaube, man merkt es aber trotzdem heute schon, es gibt so viele Crossfit-Boxen, es gibt viele Sportarten, die Langhantel mit einbauen, weil man sieht, es ist eine sehr gesunde Sportart. Natürlich ist Leistungssport immer an der Grenze mit vielen Entzündungen, kleinen Verletzungen, weil es einfach Leistungssport ist und der Körper wenig Erholung hat. Aber jetzt im herkömmlichen Sinne ist das Gewicht eben sehr gesund. Also das ist das eine. Und vielleicht das Zweite, was wirklich auch nervt, ist, dass ich sehr oft damit konfrontiert war, dass es nicht als Sport ernst genommen war, weil wir relativ viel sitzen. Ein Marathonläufer läuft.
Ja, gut.
Der läuft stundenlang. Ja, also mindestens 2. Und wir sitzen in den 2 Stunden sehr viel. Es wird aber sehr gerne dabei vergessen und spätestens, wenn ich es dann erkläre, ist es auch klar, dass wir in der Zeit, in dem Training, wenn wir an die Hantel gehen, schießt der Puls auf 180 hoch, teilweise 190. Ich setze mich hin, dann kommt er auf 130 runter und sobald ich wieder einigermaßen sprechen kann, gehe ich schon wieder an die Hantel. Das heißt, ich bin 2 Stunden immer zwischen 130 und 180. Welche Sportart hat das so? Ja, also so intensiv über 2, 2,5 Stunden, das ist schon sehr, sehr viel. Also wir kommen nie wirklich auf einen Ruhepuls von 80 oder 60 runter dann im Training, sondern es geht 2,5 Stunden durch. Deswegen bin ich auch nach einem Training im Sommer, war ich 3-4 Kilo leichter.
Okay, wow.
Und dann, also viel Flüssigkeit natürlich verloren, aber das zeigt ja, was wir brennen müssen. Und daher kommt auch die Zahl, dass wir 5.000 bis 8.000 Kalorien am Tag essen mussten. Der Körper brennt enorm und er brennt auch enorm nach. Somit ist es eine total unterschätzte Sportart. Aber spätestens, wenn du an der Hand stehst und versuchst, mal 50 Kilo zu heben, wächst, glaube ich, der Respekt.
Ja, das glaube ich. Also, mein hast du, aber wie lange kann man denn als Athlet wirklich ernsthaft Gewichte heben betreiben, also auf einem hohen Leistungsniveau? Gibt es da irgendwelche natürlichen Grenzen mit Sicherheit? Aber
ja, also die Standardgrenze ist Anfang 30.
Okay.
Die wenigsten machen es auch mit 35 und dann ist wirklich Ende. Also so mit 40 ist einfach keiner mehr bei den Olympischen Spielen oben dabei. Da ist auch keiner mehr mit. Also bei 35 ist dann schon, da gehört er zum alten Eisen. Mit Anfang 30 bist du gerade noch So, das rührt einfach daher, weil bei Ausdauersportarten, das geht, ist oft umgekehrt, da geht es oft mit 30 los. Es rührt daher, dass wir eben durch dieses extrem hohe Pulstrainings, permanente, brauchen wir auch immer eine gute Erholung. Gewichtheben lebt ja von der schnellen Erholung. Und je älter du wirst, umso langsamer erholst du dich einfach. Also du bist noch belastbar, du bist noch stark. Ich bin auch heute noch stark. Also ich kann heute immer noch mit 200 Kilo Kniebeugen machen. Ich könnte, wenn ich mehr trainieren würde, noch mehr. Aber ich brauche immer länger, mich zu erholen. Mir tut länger was weh, also länger Muskelkater, länger gebückte Haltung beim Gehen am nächsten Tag. Und das wird immer länger. Und kleines Beispiel, mit Anfang 20 war ich kaum beim Physiotherapeuten, mit Anfang 30 zweimal am Tag. Wow. Um zu sagen, ach, was könnte ich noch optimieren? Es zieht schon wieder, ich muss doch den Muskel jockern. Das ist das Thema, das ist der Grund.
Und wie oft wurdest du oder wie oft wirst du noch heute als der stärkste Mann der Welt bezeichnet?
Ja, bezeichnet werde ich oft noch, aber da sage ich immer den Zusatz, das ist schon lange her, das bin ich nicht mehr. Aber das wird sehr, sehr gerne oft hergenommen, weil es ja auch so ist. Und das ist bei Olympia, das ist dieses Faszinierende, der schnellste, der stärkste und erfolgreichste Mensch. Das bietet halt Olympia, ne?
Wie viel Kopfsache ist denn eigentlich das Gewichtheben? Also das körperlich hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, aber wie wichtig ist der Kopf dabei?
Naja, körperlich muss man sich vorstellen, dass alle Gegner, die unter den Top 10 sind, ja in der Lage sind zu gewinnen. Da gibt es nicht einen, der 30 Kilo stärker ist als der andere. Das ist schon ziemlich, ziemlich nah beieinander, ja? bei den natürlichen physischen Grenzen. Und da ist, das heißt, den Rest macht dann schon der Kopf. Also das war wirklich primitiv gesprochen bei uns, derjenige, der die dickeren Eier hat, der gewinnt. Weil du einfach auch manchmal ungewollt in Situationen kommst, die total unvorhersehbar sind. Also je nachdem, wie die Gegner steigern oder du hast einen ungültigen Versuch zwischendrin. Du stehst plötzlich mit dem Rücken zur Wand, dir fehlt ein Versuch, du musst 10 Kilo steigern. Das sind so viele Unwägbarkeiten und Situationen, mit denen du klarkommen musst in kürzester Zeit. Und vor allem, die Ausführung eines Versuches dauert ja nicht lange. Das sind ja Bruchteile von Sekunden, um das ordentlich zu machen. Da gehört schon viel dazu. Also Kopf. Und es ist halt, du hast ja trotzdem immer wieder zwischendurch die Zeit, alles mitzubekommen. Also du läufst ja nicht permanent ein bisschen in deinem Kosmos, sondern du sitzt und dann hörst du die Halle. Du hörst den Gegner. Du kriegst was mit. Du hörst, wie viel Last liegt auf. Und du hörst ein Geschrei. Also es passiert sehr, sehr viel. Und das ist schon sehr, sehr kräftezehrend.
Wie hast du denn, also, ich hab mir jetzt im Vorfeld auch noch einmal dein 2008 einfach angucken müssen. Da war ja wahnsinnig emotional, auch als du es dann geschafft hattest. Aber was ich mich dabei immer gefragt habe, wie hast du denn gelernt, mit diesem Druck umzugehen? Weil das ja schon Wahnsinn, also für mich von außen Wahnsinn ist, was da für ein Druck so auf dir als Athlet dann lastet. Also wie bereitet man sich darauf vor? Gibt es da überhaupt eine Vorbereitung vielleicht?
Berechtigte Frage, ist mit Sicherheit oder auch ganz klar ein großer Teil Talent. Also das merkt man auch mit Trainingskollegen, die im Training sehr, sehr gut und auf ähnlichem Niveau waren und im Wettkampf dann weit weg von dir waren. Also weil da einfach, sobald eine Kamera angeht und die Halle voll ist, manche einfach, das waren dann die berühmten Trainingsweltmeister, die waren gut, konnten dann aber nicht überzeugen, weil sie nervös waren. Das gibt. Aber das alleine ist es nicht. Das hilft, wenn man starke Nerven hat. Ich wusste es lange nicht, warum ich sehr souverän viele gültige Versuche in den Wettkämpfen hatte. Ja, das ist ja auch immer entscheidend, viele gültige Versuche zu haben. Bis es mir mein erster Trainer, mein Nachwuchstrainer Peter Lauterer, der mich 10 Jahre begleitet hat, auch irgendwann mal erklärt hat oder analysiert hat, sagt, das liegt bei dir daran, dass du im Training sehr, 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 sehr viele gültige Versuche hast. Wenig bis gar keinen ungültigen. Das heißt, es gibt Athleten, die gehen immer, erfüllen den Plan, überfüllen ihn, wollen immer an die Grenze gehen und es muss jetzt sein und dann hauen sie die Hantel pro Übung 3, 4, 5 Mal runter, bis sie es endlich können. Das gibt nicht immer Sicherheit. Es gibt Tage, wo auch ein Steiner mal schwächer ist und dann steht 200 Kilo am Plan und dann sagt der Trainer, du heute, lass uns bei 190, aber mach eine gute Qualität. Und das ist das Ergebnis, wenn du wirklich, auch für den Hinterkopf, wenn du dann einfach weißt, das ganze Jahr, ich kann das. Da spielt es keine Rolle, ob es dann im Training mal 190 oder 195 waren, sondern wie oft habe ich sie gut geschafft, wie oft war der technische Ablauf richtig, wie viele gültige Versuche hatte ich. Und das gibt einfach eine Selbstsicherheit auf der Bühne. Ja, das ist eine ganz große Rolle. Ja, das kann man also schon auch trainieren.
Ja, okay. Wie hast du denn damals, als du noch ein kleiner Steiner warst, gemerkt, dass das so deine Sportart sein kann? Wie bist du da reingekommen? Gab es da vielleicht sogar Vorbilder oder was war da so deine Inspiration?
Ja, es war auch ein Prozess. Der klassische Weg, wie glaube ich jedes andere Kind auch, der ledernen Kugel nachgelaufen, also 4 Jahre lang Fußball gespielt und Riesenspaß. Dann im Tennis ausprobiert, Tischtennis in der Schule und so. Also sportlich eigentlich viele Sachen gemacht. Und ich war aber immer dabei bei meinem Vater beim Gewichtheben. Das war aber eher so, du bist halt einfach nur mit, weil du halt mitgehen musst. Du bist ja das Kind, du musst nicht alleine zu Hause bleiben. Und somit wächst du da rein. Und irgendwann, als ich gemerkt habe, naja, Fußball, Mannschaftssport ist nicht meins, weil da bin ich zu sehr von anderen abhängig. Es war klar Einzelsport. Da kriegst du einmal schnell aufgezeigt, da sind vielleicht andere besser oder trainieren schon sehr früh sehr viel. Das habe ich nie gemacht. Mir hat einfach Sport Spaß gemacht. Ich habe immer moderat trainiert, auch im Gewichtheben. Und irgendwann haben mir dann Leute zu verstehen gegeben, du bist ein Talent. So. Mhm. Das war ich aber nicht am ersten Blick. Das haben nicht viele gesehen, weil ich war nicht sehr stark oder habe keine große Leistung gebracht als Kind. Aber ich war sehr belastbar. Das hat eben mein erster Trainer, eben der Peter Lauterer, unheimlich gut gekonnt. Er hat gesehen, der Steiner trainiert eine Woche im Trainingslager im Sommer und ist hinterher noch belastbarer als vorher. Die anderen waren kaputt und müde. Bei mir ging es noch weiter. Und darauf hat er extrem viel aufgebaut, weil er gesagt hat, ja, die Technik ist nicht, also nicht schnell, die Technik ist nicht gut, aber das kann man alles erlernen. Aber diese Belastungsverträglichkeit, dass der Muskel viel aushält, viel Belastung verträgt, das hat nicht jeder und das war mein Talent, das habe ich gemerkt. Und mir hat es einfach Spaß gemacht. Ich habe das in den Vorpubertätsalter gemerkt, mir macht Spaß, diese Messbarkeit, diese alleinige Verantwortung für die Leistung auf der Bühne verantwortlich zu sein, eben gegen den Gegner zu kämpfen, ohne ihn schlagen zu müssen. Das Wendernwirkung fand ich toll und auch kein Wind- und Wettereinfluss. Ja, als Kind ein Skifan und ein Skisprungfan. Ich habe mir alles angeguckt, von auch Jens Weißflog und Co. Die alle waren ja alles irgendwo Helden. Und dann mussten sie plötzlich die Balken verschieben, haben eine andere Wind und irgendwie sind sie abgestürzt. Und das hat mich als Kind wahnsinnig gemacht. Und dann, solche Sportarten möchte ich nicht selber machen. Vorbilder, ein Vorbild war Thomas Muster. Damals hat er ja Boris Becker mal geschlagen, war auch mal Nummer 1 der Tenniswelt für 9 Wochen. Da ist er aus dem kleinen Österreich heraus, war natürlich ein Riesenvorbild. Aber nicht deswegen wegen der Nummer 1, sondern weil er nach einem Unfall mit einem Liegegips, mit kaputtem Knie im Käfig, im Tennisplatz stand oder saß und Bälle geschlagen hat. Und ich saß als 12-Jähriger und dachte, das kann nicht wahr sein. Mit dem Gips. Und das war für mich ein Riesending. Und das zweite große Vorbild bis heute ist Arnold Schwarzenegger. Ja,
okay.
Aus diesem kleinen Österreich rauskam, raus musste und einen Weg gehen und in Fitnessstudios eingebrochen hat und dann eine beispiellose Karriere hingelegt hat. Und ich den bis heute großartig finde. Und ich glaube, den kann man sehr gerne als diszipliniertes Vorbild, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, der hat Spaß bei der Sache gehabt.
Ja, das kann man, glaube ich, sehr gut verstehen, dass er ein gutes Vorbild ist. Vielleicht so als kleinen Abschluss die Frage, jetzt mal angenommen, also deine Karriere, sportliche Karriere wäre genauso gelaufen, wie sie jetzt gelaufen ist, aber hätte es für dich noch andere berufliche Richtungen geben können, die du spannend gefunden hättest? Denn jetzt hast du ja schon die eigene Firma mit Low Carb oder Lower Carb Produkten zu gründen, ist ja dann doch was sehr Spezielles. Gab es da noch andere Richtungen, über die du dir so Gedanken gemacht hast auf deinem Weg nach der Karriere, bei der Karriere nach der Karriere?
Also was mir von Herzen her richtig Spaß macht, aber da war ich dann zu weit weg. Ich habe einen Handwerksberuf erlernt und das macht mir bis heute Spaß. Ich bin zu Hause ein passionierter Handwerker. Es war jahrelang schon keiner mehr im Haus, weil ich alles selbst mache. Geht halt vom Schweißen über Elektrik, kann ich halt alles. Oder vieles, sagen wir so. Vieles und das wird mir Spaß machen, aber da haben wir natürlich auch dann viel mehr 20 Jahre. Ja? Da jetzt was zu gründen in die Richtung, aber das wird mir unheimlich Spaß machen. Aber es hätte sich danach auf jeden Fall irgendetwas anderes auch ergeben. Also ich war ja gerade im Bereich Ernährung und Fitness war ich ja auch schon vor Steiner unterwegs und habe viele Lesungen gehalten, habe mit meiner Frau Inge zusammen auch ein Buch schon geschrieben, ein Bestseller, wo es um Ernährung geht. Ja. Das heißt, in die Richtung auf jeden Fall. Also alles, was mit dem Körper zu tun hat, mit Ernährung, mit Abnehmen, hätte ich mit Sicherheit etwas gefunden, auch da. Aber das, was ich da jetzt mache, das ist zwar ein größeres Risiko mit einem riesen Aufwand, aber es ist sehr, sehr erfüllend. Schön. Weil ich so viele tolle Kunden habe, die das Feedback geben, wie, ja, ich will nicht sagen abhängig, aber wie wichtig unsere Produkte sind für sie, für den Alltag. Und wo ich sage, ja, schau, es geht auch ohne Medizin, es geht ohne Spritzen, nachhaltig gesünder und die Leute spüren es auch, wie vollwertig unsere Produkte sind. Das finde ich großartig. Das tut gut und deswegen arbeite ich da jeden Tag hart daran, dass es so weiter wächst. Aber mein Ziel ist es, dass es einfach weiterhin gibt. Ja, dazu muss ich natürlich wachsen. Ja. Dazu möchte ich einfach, ich möchte verfügbar sein, aber es muss mich einfach geben. Ich möchte eine Verfügbarkeit den Kunden anbieten können.
Super. Matthias, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr kurzweilige Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Und euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg von Steiners.
Dankeschön.